Ich finde, Milchreis ohne Zimt und Zucker ist ein Verbrechen.
Ja.
Ich finde das nicht okay.
Da sollte sich Den Haag einschalten, definitiv.
Ja, ich finde das nicht okay, Milchreis ohne Zimt und Zucker.
It's a hate crime, ja.
Herzlich willkommen zu Umami Town, der Podcast, der heute auf jeden Fall extrem muckelig ist. Der ist so richtig snuggly und cozy und der hat so rot-braun. Wenn der eine Farbe hätte, wäre der so rot-braun.
Mit einem Stich Senfgelb.
Mhm. Sehr, sehr herbstlich. Wir reden heute, beziehungsweise wir reden in dieser Folge über Zimt. Hallo Jule.
Hi Anke.
Ihr werdet wirklich nach dieser Folge mit anderen Augen vorm Gewürzregal stehen. Es wird vielleicht so einen Moment geben wie in der ersten Tomatenfolge mit den Dosentomaten. Und vielleicht durchstöbert ihr auch nochmal euren eigenen Gewürzvorrat und guckt vielleicht auch mal, seit wie vielen Jahren der Zimtpot da schon rumsteht und ob der da überhaupt noch sein sollte.
Ja, ist manchmal dann erstaunlich, was man da so feststellt.
Mhm.
Aber ich glaube, fürs Erste kann man sich echt so den Zimt mal kurz in den Milchkaffee rühren und vielleicht noch ein bisschen Kürbispüree hinterher, sich ein bisschen einmuckeln.
Mhm.
Ich wünschte, ich könnte jetzt einfach das Gilmore Girls-Theme ansingen, aber ich mach's nicht. Ja, das ist auf jeden Fall der Modus, in dem ich gerade ein bisschen bin.
Ja.
Ist ein bisschen schön.
Ich habe mich auch gefragt, woran das liegt, dass wir uns bei Zimt so muckelig fühlen. Und das liegt natürlich einerseits daran, dass wir uns in der Zimtzeit, weil es dann ja auch sehr dunkel ist, dass wir es uns dann muckelig machen. Aber vielleicht macht Zimt uns auch so muckelig, weil der wirklich wärmt. Weil das ein Gewürz ist, was durchblutungsfördernd ist. Das regt wirklich die Blutzirkulation an, das fördert die Durchblutung und dadurch sind dann direkt auch die Füße nicht mehr ganz so kalt. Und dann sind eben auch noch so tolle ätherische Öle drin, die halt auch noch wärmen. Aber natürlich ist der psychologische Effekt ein ganz großer.
Ja, und das ist ja wirklich eins unserer liebsten Themen. Ich kann da stundenlang drüber reden, aber ich reiße mich ein bisschen zusammen. Aber es geht um Gerüche, wecken, Geschmäcker natürlich auch, wecken ja so Erinnerungen, so Stichwort Proustsches Madeleine, du beißt irgendwo rein und auf einmal stehst du, keine Ahnung, unterm Pflaumenbaum von deiner Oma und beißt da in den Zwetschgenkuchen oder was. Und in Europa zumindest steht Zimt, die Verwendung von Zimt total für ganz viele Feiertage, eben auch für die dunkle Jahreszeit. Herbst, Winter, Feiertage, Plätzchenteller, Advent,
Glühwein,
Bratapfel, solche Dinge. Und das ist dann sofort, deswegen ist dieser Zimtgeruch in Europa halt so voll mit diesen Erinnerungen an zum Beispiel Familienfeste und so weiter und eben, Adventskranz, Kerze an, eine dicke Decke über die Füße, weil die kalt sind. Das ist halt total miteinander gekoppelt. Und in Indien, in Indonesien, wo Zimt ein Alltagsgewürz ist, weil es in ganz vielen Currymischungen drin ist, Garam Masala zum Beispiel, ist das überhaupt nicht so gekoppelt. Und ich finde das super spannend, dass wir halt wirklich, wir laufen, was weiß ich, im Hochsommer an der Bäckerei vorbei und da sind gerade die Zimtschnecken im Ofen und schnuppern und so, oh ja. Und denken irgendwie sofort an so buntes Laub und irgendwie so eine Kürbislaterne und denkst, oh, jetzt machen wir es uns muckelig. Und in Indonesien ist das halt überhaupt nicht so gekoppelt. Ich finde es mega spannend.
Ja, als ich diese Folge vorbereitet habe, habe ich auch so darüber nachgedacht, was es für, also neben den Sachen, die sich aufdrängen natürlich, ne, du hast gerade den Plätzchenteller schon, müssen wir gleich auch noch ein bisschen dekonstruieren, was da drauf kommt. Was es für so Sachen gibt, die für mich so Zimtsachen sind. Und ich musste sofort an das Zimtsterneis vom Eismann denken. Ich
weiß genau, welches du meinst. Mhm.
Das ist kein Eis in der Geschmacksrichtung Zimtstern, was safe Tim Melzer mit seiner Eisnummer wahrscheinlich, ich sehe es schon kommen, dass der das an Weihnachten ins Programm gibt, Zimtsterne-Eis.
Ich kriege schon nervöses Augenzucken, ja. Ja, aber es wird wirklich sehr, sehr dicht an dem Franzbrötchen-Eis dran sein.
Auf jeden Fall. Ich hatte auch letztens davon Kaiserschmarrn-Eis, da dachte ich, das könnte auch Florentina-Eis sein. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte, auf jeden Fall.
Hauptsache, da droppst du einfach mal so nebenher Kaiserschmarrn-Eis. Lebe ich hinterm Mond? Ich glaube,
das
ja.
Ist auch von Tim Melzer seinem Eis, Melzer und Fu, da gibt's.
Ich sage das jetzt nicht, ich sage jetzt nicht das Wort, was ich denke, sondern ich möchte eigentlich sofort dieses Eis haben.
Ich fand es auf jeden Fall lecker, ich hätte jetzt aber, glaube ich, nicht erkannt, dass es Kaiserschmarrn sein soll. Es hätte für mich auch Keksteigmandel sein können oder okay, Florentina verstehe. Oder irgendwie sowas. Aber das ja. Zimtsterneis vom Eismann, das ist ein, ja, das ist ein helles Eis. Ich würde sagen, es ist Vanille irgendwie, aber es ist
einigen
jetzt.
Einigen wir uns auf ein Sahneeis.
Ja, es ist irgendwie so ein helles Sahneeis.
Alle anderen können sich
sternförmig.
Hm?
Und es ist unten, würde ich sagen, so einen Daumen breit ungefähr in dunkle Kuvertüre getaucht. Hm? Also so Fettglasur eigentlich. Und dann ist aber ganz oben eben so eine dünne Zimtschicht oben drauf.
Ja, ja.
Sodass das natürlich dann auf eine Art trotzdem ein Zimteis ist, aber es ist jetzt nicht so in dieser hellen Eismasse, dass die komplett von Zimtswirls durchzogen ist oder irgendwie sowas. Und das ist natürlich auf jeden Fall was um die Weihnachtszeit für fein beim Eismann verkauft wird und was es definitiv auch schon in meiner Familie an den Weihnachtsfeiertagen zum Nachtisch gab. Gerne natürlich nochmal mit ein paar Schattenmorellen aus dem Glas eingekocht oder irgendwie sowas.
Selbstverständlich, wo auch ein Zimtstängchen auf jeden Fall dran war. Mhm. Ja, finde ich, also dieses Zimteis, was ja dann auch super gerne, gerade wenn du irgendwie im Herbst oder natürlich im Advent irgendwie Menükarten oder sowas geschrieben hast, also ne, damals 68, dann kam auf jeden Fall gerne mal so ein Zimtparfait, so ein Zimteis oder sowas vorbei. Und ich finde, du musst es da immer dermaßen mit der, also das gilt bei Zimt, finde ich fast noch stärker als bei ganz vielen anderen Gewürzen. Ey, du musst es so auf die Dosis aufpassen.
Ja, bei halt Zimt kannst du mit, also ich glaube eigentlich Prise nicht an die Maßeinheit Messerspitze, aber bei Zimt kannst du damit arbeiten.
Und ja, aber sich halt auch so vorzutasten im Sinne von, ab welchem Punkt ist es geil und auch eindeutig als Zimt rauszuschmecken, aber so, dass es auch noch irgendwie eingebunden ist und dir nicht halt sofort wie so ein, wie heißt Big Red, dieses Kaugummi, was dir halt sofort so
geil, aber
eine
das
ballert.
Ich, stimmt, das
und das,
hab ich total
das
vergessen.
Brennt dir ja hinten wirklich den Gaumen weg und das kann bei Zimt halt wirklich passieren.
Aber
und auch so dieses, ich kenne das auch manchmal von irgendwelchen Hefeschnecken oder sowas, wenn da einfach viel zu viel Zimt dran ist und auch so dieses ganz kleiner Küchenhack von uns für euch, wenn ihr irgendwo Zimt drin auflösen möchtet.
Nicht mit Wasser machen.
Ein Pudding oder eine Creme, was auch immer. Rührt euch den Zimt vorher auf jeden Fall, zum Beispiel mit einem kleinen Schnäpschen oder mit ein bisschen Milch. Ihr müsst euch diesen Zimt vorher ein bisschen flüssig anrühren.
Ja.
Und dann in die Masse reingeben. So einfach reinpudern, vor allen Dingen, wenn es dann ein bisschen größere Mengen werden. Also irgendwie wird das gerne so ein bisschen bröckelig, so ein bisschen unangenehm.
Ja, irgendwie schon. Ich habe auch das Gefühl, weil du Schnaps und Milch erwähnt hast, ich habe auch das Gefühl, dass der sich in Wasser irgendwie, dass der anders klumpt als in irgendwas, was man
ja,
ein bisschen
ich überlege
gerade,
ob das dieser Stärkeeffekt ist, den du ja.
Aber Stärke kriegt man. Vielleicht,
auf jeden Fall wirklich
aber
gerne
wahrscheinlich kann man
rührt das Zeug vorher mal ein bisschen an.
Ja.
Vorher mal ein bisschen, dann könnt ihr das auch viel besser verteilen, gerade in sowas zähem wie einem Pudding oder einer Creme. Vorher ein bisschen eine Kleinigkeit ein bisschen flüssig rühren und dann rein nicht einfach drauf lospudern, weil, naja, wird ein bisschen komisch.
Du hast ja gerade auch schon die Zimtschnecke erwähnt.
Ja.
Ich finde, es gibt echt viele Zimtschnecken, die nicht geil sind.
Absolut. Absolut. Und bei Zimtschnecken bin ich, lieb, das ist ein Kölner Wort, fimschig.
Ja,
da bin ich,
ich hatte
streng.
Nämlich letztens auch eine Zimtschnecke von dem Bäcker bei mir in Frankfurt, der echt gute bzw. sehr solide Kreppel hat. Ich habe die Zimtschnecke gesehen und ich dachte, boah, eigentlich sieht sie mir ein bisschen zu fluffig aus, slash zu trocken.
Oh.
Aber ich probiere es mal aus und es war natürlich mal wieder ein Quatsch. Weil ich finde, Wenn Hefeteig zu sehr aufgeht, dann ist der ja, dann ist der zu trocken. Weißt du, was ich meine?
Ich überlege gerade.
Dann hat das fast schon so ein Ciabatta-Feeling.
Ja, ich finde, dass dann häufig nicht, dass der zu viel aufgegangen ist, sondern dass dann Fett im Teig fehlt oder eine Form von Feuchtigkeit. Ja,
der ist auf jeden Fall nicht kompakt genug.
Ja.
Also,
du willst eine Sippschigkeit.
Ja, du genau, das ist auf jeden Fall, finde ich, ein angereicherter Hefeteig. Also wie heißt das?
Auf jeden Fall, da ist Butter drin, da sind Eier drin.
Ich meine, Brioche wird ja zum Beispiel klassisch mit einem Ei gemacht.
Wie nennt man das? Vielleicht ist es ein schwerer Hefeteig?
Ja, ich weiß gar nicht. Da kommt auf jeden Fall auch irgendwie so Milch oder irgendwie was rein.
Ja.
Das ist jetzt nicht irgendwie so das Focaccia-Prinzip, wobei Focaccia ja auch ein bisschen Öl hat, aber eher draußen drauf. Genau, und das war, du konntest das von außen schon sehen, dass das eigentlich, und das meine ich eben mit fluffig, also der, ich finde, ein idealer Hefeteig ist schon für eine Zimtschnecke aufgegangen, aber jetzt zum Beispiel auch nicht grobporig oder irgendwie sowas.
Nee, ist feinporig und ist in der Mitte eben. Kletschig ist zu viel, weil ein Hefeteig muss schon durchgebacken sein.
Ja, der ist nicht teigig, aber dadurch, dass da diese Füllung drauf kommt.
Es muss ein saftiger Teig
von
sein.
Von innen ist es schon eher nass.
Ist also auf jeden Fall saftig. Es darf auf keinen Fall trocken sein. Es darf nicht krümeln.
Nee.
Es darf nicht krümeln.
Du musst die Zimtschnecke eigentlich abwickeln können, auch im gebackenen Zustand.
Aber das Ding muss auch. Weil, also ich finde, für Hefeteig ist nun mal ein bisschen advanced. Das Teil muss auch, deswegen, als du gerade sagtest, du hast von außen gesehen, dass der zu fluffig und zu trocken ist, verstehe ich. Aber ich denke auch sofort, wenn das Ding zu flach ist, also nicht richtig aufgegangen, aber trotzdem durchgebacken, also dann ist der ja wahrscheinlich nochmal zusammengefallen oder es war von vornherein zu wenig Hefe dran, dass der dann zu trocken ist. Das hasse ich nämlich auch wie die Pest.
Ja, der hat dann auch zu viel Widerstand. Also das ist schon auch vor allen Dingen so einen angereicherten Hefeteig gut zu machen, ist auf jeden Fall schwierig auch.
Ist
auf aber jeden Fall eine ich denke mir dann halt auch so, man muss auch nicht alles anbieten, denke ich da manchmal.
Nö,
auch.
Muss man auch nicht.
Also
muss man. Und es ist auf jeden Fall auch sehr zeitintensiv. Du schmeckst so einer Schnecke total an, ob da Butter drin ist oder eben Ziehfett. Von daher, ja, also ich bin da sehr, sehr fimschig. Ich bin auch, was die Füllung angeht, sehr fimschig. Das darf nicht zu viel Zimt sein. Es darf aber auch auf keinen Fall zu wenig sein. Da muss irgendwo zwingend, weil das eine sehr süße Angelegenheit ist insgesamt, da muss zwingend irgendwo eine Prise Salz drin sein. Sowohl im Teig als auch in dieser Füllung. Diese Füllung.
Ja, oder was Säuerliches, ne?
Ja, du brauchst auf jeden Fall, du brauchst eine Prise Salz als Verstärker.
Ich finde auch Apfelzimt, finde ich zum Beispiel okay. Aber da hört es dann auch fast schon schnell wieder auf.
Ja, also ich bin bei Zimt OG, also einfach nur Butter, Zimt, Zucker in diese Masse, die du da drauf streichst, reicht mir schon komplett. Muss dann halt ein geiler Teig sein. Und ich möchte obendrauf ein Frosting haben. Oder zumindest einen richtig dicken Zuckerguss.
Ja, ich
finde. Bist du eher so ohne?
Ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Es gibt ja auch so in den skandinavischen Ländern teilweise nicht nur die Schnecke, sondern auch den Knoten.
Ja.
Das finde ich auch ganz attraktiv.
Auch gerne mit Kardamom.
Ja, Zimt, genau. Da gibt es dann meistens Zimt oder Kardamom. Und das ist dann ein Gebäck, wo die Lagen noch ein bisschen dünner sind. Und was dann meistens so zwei Teigstränge sind, die auf eine ganz kunstvolle Art um den Finger gedreht werden. Und am Ende werden die so geknotet.
Ja.
Hagelzucker kommt da ja auch ganz klassisch dann gerne mal drauf, auf diese schwedischen Sachen. Ich finde aber auch so ein Cheesecake-Frosting, finde ich irgendwie auch gut.
Ja, genau das. Finde ich auch richtig lecker. Da ist ein bisschen Frischkäse noch dran. Ja. Und dann kommt eben sowohl über den Frischkäse als auch über eine Zitrone kommt eine ganz kleine Säure vorbei.
Ja.
Das gefällt mir sehr gut. Aber liebe Anke, du hast da eine Frage reingeschrieben, da ist mein Herz übergelaufen in dieses kleine Zimtskript. Nach bestimmten
Cerealien. Na, den Cinni-Minis natürlich.
Hattest du eine starke Cinni-Mini-Phase? Also müssen wir irgendjemanden ins Boot holen? Also weiß jemand nicht, was Cinni-Minis sind? Sind so kleine
viereckige Zimt-Cerealien.
Ja.
Mit Zucker.
Also irgendwie die sind schön knusprig. Die haben irgendwie so eine geile, ganz zart waffelige Konsistenz.
Ja.
Super crunchy. Und dann ist da halt ordentlich Zimt-Zucker. Und auf jeden Fall, da ist eine Prise Salz dran. Das ist ausgewogen.
Ja. Und die sind immer so ein bisschen bräunlich, dadurch hat man auch sofort ein gesundes Gefühl, was natürlich überhaupt nicht da ist.
Das ist gar nicht der Fall.
Ja, also ich habe früher nicht so, ich glaube, wenn ich eine Zinni-Minis-Phase hätte haben wollen, hätte ich sie haben können.
Ja.
Aber bei uns wurde gar nicht so richtig irgendwie mit, da gab es ja auch Kellogg's Frosties, ne, die wecken den Tiger, war das das?
Natürlich, ja klar.
Die wecken den Tiger
Na,
in dir.
Na sicher.
Das gab es irgendwie nicht, aber Zinni-Minis, die haben es auf jeden Fall hinbekommen, dass die so vermarktet waren, dass ich so dachte, das ist ein geiles Produkt.
Ja.
Und
ich glaube, so, ich hatte die Phase auch eher, als ich so Anfang 20 war.
Ja, ich glaube so, alle 2 Jahre hole ich mir so eine Packung Cerealien und die esse ich dann aber auch ehrlich gesagt in 3 oder 4 Sitzungen.
Ja, also, bin ich komplett bei dir. Ja, ich bin in einem Cornflakes-Haushalt groß geworden und liebe bis zum heutigen Tag Cornflakes. Die Schwester fand immer Smacks geil, habe ich nie verstanden. Nee, und alle 2 Jahre habe ich auch wieder so einen Anfall, wo ich mir denke, ich kaufe mir so einen Quatsch, weil wir alle wissen, es ist mega viel Zucker da dran und es ist nicht das gesunde, nein, das wissen wir alle, da müssen wir nicht drüber sprechen, es ist eine Süßigkeit. Und dann kaufe ich mir irgendwie alle 2 Jahre, habe ich Bock auf irgend sowas, sei es, oh, ich hatte auch mal so eine Honey Nut Loop Phase, die sind auch mega.
Mhm.
Und ohne Witz, ich ziehe die dann auch wirklich, das ist dann so wie so ein, als würdest du ein Stück Kuchen, also du backst einen Kuchen und dann musst du in der Woche halt jeden Tag nachmittags ein Stück Kuchen essen, damit der weg ist. Und so verhält es sich dann auch mit meiner Cornflakes, also mit meiner Cerealienpackung.
Ja.
Aber wir haben ja schon mal drüber geredet, wie geil es ist und dass das ein Erfolgsrezept von Christina Tosi aus New York ist, dass die ein Softeis aus Cornflakes-Milch gemacht hat.
Ja, und Tim Melzer hat doch auch sein Cornflakes-Eis.
Ja, hat er auch einfach Cornflakes oder hat er irgendwelche besonderen?
Nee, der hat einfach nur Cornflakes drin.
Ja gut, das hat er dann 1:1 von Christina. Egal, naja, jedenfalls.
Gut.
Wie geil wird möglicherweise ein Eis aus Cinnamon sein?
Sehe ich. Ich weiß, dass mein lieber Freund Frederik zuhört, der eine Eismaschine hat. Und der Auftrag geht hiermit raus.
Möglicherweise kann ich ihm ein Rezept mit auf den Weg geben.
Ja.
Ich habe ein kleines Eis für uns.
Jetzt geht hier plötzlich das Eisfach auf. Jetzt wird mir hier wirklich ein Eis in die Hand gegeben. Und es hat direkt diesen Geruch, obwohl kalte Sachen ja nicht so intensiv riechen. Es hat sofort dieses Gefühl.
Oh, Anke, ich hatte so Bock. Als ich das ins Skript geschrieben habe, dachte ich mir, ich muss Anke damit überraschen. Das ich muss richtig. In den Supermarkt stapfen, ich muss Cinni-Minis kaufen. Die habe ich über Nacht in Milch und Sahne mit einer Prise. Ich habe wenig Zucker reingemacht, weil die an sich super süß
sind. Das hat richtig gut funktioniert.
Habe es einfach ziehen lassen über Nacht. Durch ein Sieb, ist auch kein Eigelb dran, durch ein Sieb passiert und dann in die Eismaschine heute Morgen geschmissen.
Mhm.
Ich habe mich diebisch gefreut. Ich wollte dir die ganze Zeit ein Foto schicken. Ich dachte, nein, du musst sie damit überraschen.
Ich liebe alles daran, Jule. Und es hat wirklich genau dieses Feeling.
Es schmeckt aber wirklich, und ich finde, das ist ein Unterschied, es schmeckt wirklich wie die Milch von den Cinni-Minis, also wie, du hast immer noch dieses Getreidige da ein bisschen dran. Es ist nicht einfach ein Zimteis.
Nee, genau, das meine ich. Also,
und ich freue mich gerade ein bisschen.
Ja, völlig zu Recht. Das ist einfach, für sowas liebe ich Erwachsensein, ne? Dass man einfach solche Sachen machen kann. Dass man sich Eis machen kann aus einer Milch, wo man Cornflakes reingetan hat, beziehungsweise Cinni-Minis.
Jo, es ist wirklich richtig geil. Also ich wollte es noch rausnehmen zum Temperieren.
Ich hatte schon 2-mal Brain Freeze, weil ich natürlich es wieder so gierig in mich reinstopfe.
Ja, das Rezept kann man natürlich in die Shownotes schreiben. Na klar, na sicher.
Wenn wir hier noch das Eis essen, wir könnten wahrscheinlich sogar eine eigene Franzbrötchen-Folge machen. Aber wir müssen auch über Franzbrötchen sprechen, wo ja böse Menschen sagen würden, das sind eigentlich plattgedrückte Croissants. Da wird dir, glaube ich, jeder Franzbrötchen-Afficionado sagen, sorry, excuse me. Es läuft auf jeden Fall darauf hin, also es ist auf jeden Fall eine Hamburger- bzw. norddeutsche Spezialität. Und es ist, würde ich sagen, eine Art Plunderteig, Blätterteig. Es ist nicht so ganz so fluffig wie ein Croissant, also die dürfen schon auch ein bisschen kompakt sein. Und die sind eben mit so einer Zimtfüllung, Zimt-Butter-Zuckerfüllung gefüllt. Und die werden auf jeden Fall ausgerollt und dann in der Mitte so platt gedrückt.
Ja.
dass die so fast schon wie eigentlich wie Schmetterlinge fast aussehen.
Also das, wo sich jeder französische, oh Gott, wie heißen die denn nochmal? Also von der Vinoiserie, jeder Blätterteig, Bäcker, Bäckerin.
Vinoiseur.
Vinoiseur. Wahnsinnig viel Mühe gibt, dass gerade die Mitte wahnsinnig schön gewickelt ist und aufgeht und dann werden da noch irgendwelche Farben reingestrickt vorne und hinten. Da denkt sich der Hamburger, ich drück da drauf. Das ist der Erkennungsmove von einem Franzbrötchen.
Genau, das ist eigentlich, glaube ich, auch tatsächlich gewickelt wie ein Croissant, nur nicht gebogen und in der Mitte platt gedrückt. Und dadurch bekommst du diese Schmetterlingsform. Und einer meiner neuen Lieblingsinfluencer ist ein Typ namens Aaron, der auf der Suche ist nach einem perfekten Franzbrötchen und dessen Move das ist, dass der seiner Community sagt, Leute, empfiehlt mir mal bitte, wo es die geilsten Franzbrötchen gibt. Ich laufe dahin. Und dann joggt er halt auch schon mal einen Halbmarathon, also so 20, 21, 25 Kilometer, um zum Franzbrötchen nach, keine Ahnung, zu kommen, so innerhalb vom Hamburger Stadtgebiet. Und als ich letztens für eine Nacht in Hamburg war, da habe ich natürlich vorher mal bei ihm geguckt, welche Bäckerei denn auf dem Weg oder in der Nähe ist. Und da habe ich bei der Bäckerei Schrader, da hat er auch eine gute Bewertung gegeben, war ich bei der Bäckerei Schrader, die, glaube ich, nichts mit Albrecht Schrader zu tun hat, der unser Intro gemacht hat. und das hat mir sehr gut gefallen, weil richtig geile Franzbrötchen auch so diese gebackene Zimt-Zuckerschicht, diese karamellisierte Schicht haben. Das ist schon auch eigentlich was man nicht, also die werden dir auch nicht in eine Brötchentüte getan, wenn du mehrere kaufst, sondern auf so ein Tablett gelegt. Ja. Weil die eigentlich sich auch nicht so richtig dazu eignen, weil die auch sehr schnell dann, die haben nicht so viel Stabilität, weil die halt sehr saftig und sapschig sind.
Ich muss gerade mal tief in mich gehen, wann ich mein letztes Franzbrötchen gegessen habe, weil das in meinem Leben gar nicht, und das verstehe ich überhaupt nicht, spielt in meinem Leben gar nicht so eine große Rolle. Außer wenn ich alle Jubeljahr mal in Hamburg bin.
Ja, ich glaube,
und dann gehst du zum Hauptbahnhof und im Hauptbahnhof ist halt schon auch so ein...
Ja, das Hans und Franz oder wie das heißt.
Ja, ich glaube schon. Also so ein gefühlt alteingesessener Bäcker, der halt einfach, ich glaube, der verkauft kaum was anderes als
Franzbrötchen. Ja.
Und dann freue ich mich da auch drüber, aber ich bin immer noch so ein bisschen irritiert, weil es halt einfach aussieht wie ein Croissant, auf das man sich draufgesetzt hat, weil es auch einfach eine andere Struktur hat. Es ist kein Croissant. Es hat überhaupt nicht diese Blättrigkeit, sondern es geht eher, es muss ein bisschen sipschig sein.
Ja.
Das ist es.
Das ist es. Und ich glaube, also es ist halt einfach was sehr, sehr Regionales.
Ja.
Ich glaube, es gibt in Bremen auch so Zimtbrötchen, was dann aber eher so Hefeteig ist. Mhm. Ich glaube, die habe ich mal beim Lutz Geißler irgendwo gesehen und dann aber nie gebacken.
Gibt es eine Meinung zu Zimtwuppi?
Ist mir zu viel Backpulver drin.
Absolut, zu 100%. Ja, mir juckt
da jetzt. Da sind wir bei der Bäckereikette Kamps. Mhm. Die machen ja verschiedenste Wuppis. Ich habe die auch mal gegessen. Das sind so dreieckige Dinger. Und
man weiß wirklich nicht so genau, was es ist, ne?
Nee, das ist aber... Ich habe immer das Gefühl, dass das eine Backpulvernummer ist.
Ja, zu 100%. An jedem Wuppi ist viel zu viel Backpulver. Das juckt am Zahnfleisch, das schäumt schon fast gefühlt. Und ich denke, ich finde immer, ich glaube vor so 15 Jahren bin ich immer noch regelmäßig drauf reingefallen, dass ich mir dachte, oh, jetzt so ein Wuppi, weißt du, so ein fluffiges Gebäck, wo so ein paar Schokodropsies drin sind oder so. Und dann beißt du da rein und denkst dir nach zwei Bissen, sag mal, was ist denn da für ein Fehler drin?
Das soll nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das so ein bisschen die Illusion von einem Scone sein soll.
Ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, sag mal, ist das irgendwie eine komische Resteverwertung? Ist irgendwo in der Backstube was übrig geblieben? Und dann dachten die sich, bevor wir das jetzt wegschmeißen, machen wir da einfach ein paar Schokodrops dran und irgendwie ein bisschen Zucker und dann wird das schon irgendwas. Aber es ist ja so lange schon im Programm, es muss ja Leute geben, die das toll finden.
Ja, glaube ich.
Und aber wir müssen in unserer Zimtfolge, du hast noch den Lotus-Keks aufgeschrieben.
Das ist typischer Keks. Boah, der liegt auf jeden Fall seit den 90ern schon neben Kaffee.
Ja, und irgendwie denke ich sofort an Tankstellen,
oder seit Anfang der Nullerjahre oder sowas. Auf jeden Fall war das sowas, als ich angefangen habe, Kaffee in Cafés zu trinken, da fand ich das richtig schick, wenn so ein Lotus-Biscoff-Keks daneben lag.
Ja, und habe ich mich auch mal wahnsinnig drüber gefreut. Das war dann, das ist der gute Keks.
Mhm.
Und das, irgendwie muss ich an so Tankstellen beziehungsweise an so Raststätten denken, dass da immer so ein Keks dabei war.
Also das ist dieser Keks, der hat eine rot-weiße Verpackung und der ist so länglich und der ist einfach so bräunlich-karamellig.
Ja.
Und das ist
Ist niederländisch, oder?
Ich glaube irgendwie, ja. Ich könnte es jetzt aber nicht verifizieren. Und das ist auf jeden Fall so ein karamelliger Keks, wo auf jeden Fall aber auch eben Zimt drin ist.
Ja, und ich finde, dass kaum ein Produkt so sehr es ist so ein bisschen wie Birkenstock, nur halt etwas günstiger. Also das ist so ein Produkt, das gibt es schon ganz, ganz lange, hatte aber auch wirklich eher so ein bisschen so ein leicht angestaubtes Image und eben so als in so ein bisschen piefigen Cafés, wo du halt neben der Kondensmilch lag dann halt so ein einzeln verpackter Keks. Und irgendwie ist ein gigantischer Lotus-Hype in den letzten Jahren aufgetreten.
Ich glaube, durch diese Creme.
Ich glaube es nämlich auch.
Weil die haben irgendwann diese Kekse, also das sind ja nicht eins zu eins die Kekse, aber die haben das Gefühl dieser Kekse
ja
in quasi in den Nutella-Bereich geholt.
In einen Aufstrichbereich
genau
geholt. Ja, und es gibt diesen Lotus-Aufstrich auch nehme ich mal an, in Crunchy und in nicht Crunchy, ne?
Das weiß ich tatsächlich nicht.
Weiß auch nicht. Ja, jedenfalls, also ich find's eine ganz spannende Beobachtung, dass auf einmal, mehren sich ja auch diese Social-Media-Hype-Läden, was weiß ich, irgendwelche Zimtschneckenläden, irgendwelche Waffel am Stiel. Wir haben mal irgendeinen Quatsch von so einem Käsekuchen am Stiel probiert.
Ja.
Und auch, was weiß ich, als ich jetzt in Griechenland war und du gehst in eine Bäckerei, es gab immer die, also quasi so als Creme auf irgendwelchen Gebäckstücken oder auf irgendwelchen Cremes oder was, gab es immer Oreo, Pistazie, Lotus. Und witzig, dass Lotus mittlerweile wirklich auch diesen Status hat, das finde ich schon krass. Aber ich liebe den Keks trotzdem sehr.
In dieser Bäckerei, dieser Kreppelbäckerei, die nicht so geile Zimtschnecken haben, gibt es auf jeden Fall auch einen Lotus-Kreppel. Da steckt auch dann heftig, auch so ein oder? Halber also, Keks. Ja, finde ich witzig.
Diesen Imagewandel, oder was heißt, also nicht Imagewandel, aber so eine
ja, es ja, ist schon ein Imagewandel, also beziehungsweise ja. Es ist eine extreme Verbreiterung der Zielgruppe, ja. Weil du findest die ja immer noch in Cafés und die liegen immer noch daneben, aber es gibt eben jetzt auch dieses, die Creme und dass es als Topping so ist.
Ja, genau.
Würde mich jetzt nicht wundern, wenn es irgendwann mal ein McFlurry mit
Lotus-Keksen
gegeben hätte.
Das würde ich mal probieren wollen, ehrlich gesagt. Ich liebe diesen Keks nach wie vor. Ich habe diesen Aufstrich tatsächlich nicht. Ich glaube, davor muss ich mich selber schützen, weil ich eine schwere Erdnussbuttersucht habe. Deswegen kann ich mit dem Aufstrich leider nicht anfangen. Aber ich habe immer diesen Keks da, weil ich den wahnsinnig gerne zum Backen benutze. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe ja schon mal von meiner liebsten Ravioli-Füllung mit Kürbis erzählt. Diese Raviolis aus Mantua. Da kommen da diese Amarettini rein. Mhm. Mir ist das manchmal so ein bisschen so auch, ne, als so Semmelbrösel-Ersatz, nur halt mit Geschmack. Und das wird mir manchmal ein bisschen zu marzipanisch.
Mhm.
Und da finde ich, ist dieser Lotus-Keks zerdrückt, ist ein super Ersatz, weil du dann halt genau diese leichte Zimt-Karamellnote in diese Kürbismasse reinkriegst. Mega. Und Lotus-Keks darf nicht am Pumpkin Cheesecake fehlen. Da ist ja unten gerne dieser American, dieser Boden, du weißt schon.
Kekskrümel,
Butter.
Der wird dann mit Butter zusammengeklebt.
Wird dann so reingedrückt. Ja. Und ich nutze total gerne so Haferflockenkekse oder sowas. Oder so Vollkornkekse.
Wie heißen die nochmal? Die haben doch auch so einen Namen. Die heißen so ähnlich wie Wikinger
oder
sowas.
Ich will Graham.
Hobbits. Heißen die nicht Hobbits?
Die Hobbits sind die Haferflockenkekse.
Ja.
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 Oh, die sind auch mega. Das nehme ich total gerne als Boden, weil die so ein bisschen mehr Struktur haben, auch ein bisschen mehr Geschmack manchmal. Aber tatsächlich an sowas wie Pumpkin Cheesecake, da ist natürlich dieser Boden aus Lotuskeksen, 20 von 10, ist mega geil.
Aber da muss ich direkt auch an eine andere Tart bzw. an ein anderes Nachtischgerät denken, und zwar von Ishtar Belfrage, die After-Dinner-Chocolate-Tart. Und da ist nämlich auch ein Kekskrümelboden, wo man Kekse zerbröselt und dann eben auch mit Butter oder ich glaube, sie macht es mit Kokosöl zusammenklebt, und da kommt auf jeden Fall auch Ingwer und Zimt rein, und da könnte man natürlich mit einem Lotuskeks auch die kleine Abkürzung
auf jeden Fall
machen. Und da kommt dann auf diese Kekskrümel, die schon gewürzt sind, kommt noch eine Ganache drauf aus dunkler Schokolade und sehr starker Kokosmilch bzw. Kokoscreme. Und da kommt dann noch Vanille rein. Ich tue da auch noch ein bisschen Zimt rein und noch ein bisschen Chili rein. Und das ist richtig, richtig geiler Scheiß, wenn man mal einen Nachtisch machen will, den man auf jeden Fall schon 2-3 Tage vorher vorbereiten kann. Ja, das ist nämlich am Ende, wenn du da Kokosöl in den Boden reintust, sogar vegan.
Oh ja, stimmt.
Und das ist richtig, richtig geiler Scheiß, weil das auch so was Dekadentes hat. Und bei sowas wie dunkler Schokolade und so, da das verträgt natürlich dann auch diesen Zimt und sowas, ne? Weil du overpowerst das dann nicht. Da kann dann auch Zimt in den Boden, auf die Creme und sowas, das funktioniert auf jeden Fall. Und wir könnten jetzt noch über Kompott reden, wir könnten jetzt noch über Shake, über Sirup. Wir machen bestimmt nochmal eine Zimtfolge.
Ich denke auch.
Mhm. Und müssen aber in dieser Folge auf jeden Fall, du hast gerade schon Garam Masala erwähnt als Gewürzmischung.
Ja, wir müssen mal in die Savory-Richtung abbiegen, weil da gibt es auch großartige
wir
Dinge.
Wir könnten wahrscheinlich eine eigene Zimtfolge über Zimt herzhaft machen. Wir machen es aber jetzt mal ein bisschen. Garam Masala, da sind wir auch in der ayurvedischen Heilkunde, wo ja auch immer alles in kühlend und wärmend.
Ja.
Und da gibt es dann ja auch so verschiedene Typen. Auf jeden Fall klassisch ist drin Gewürze, die nach der ayurvedischen Heilkunde den Körper erhitzen. Schwarzer Kardamom, Zimt, Nelke, Pfeffer, Kreuzkümmel. Es gibt Mischungen, wo auch Fenchel, grüner Kardamom und Koriander drin ist, was nach Ayurveda aber kühlende Gewürze sind. Das ist dann wahrscheinlich auch, wie ayurvedisch man sich fühlt. Und eigentlich ist auch Garam Masala ein gutes Beispiel für, ist immer ein bisschen geiler, wenn man sich das selber anrührt bzw. anmörsert. Aber ich finde, das ist auch was, kannst du dir auch mal kaufen, ist irgendwie auch.
Ja, und ich habe auch in diversen Rezepten, immer wenn ich mal wieder in irgendeinem zum Beispiel indischen Rabbit Hole abgetaucht bin, und irgendwie eine Biryani-Obsession hatte oder ich habe irgendein Curry auf einmal entdeckt, dann habe ich festgestellt, dass in vielen Rezepten sowohl das Garam Masala, also dass die einzelnen Komponenten in ganzer Form drin sind, also dass du dann zwei Stangen Zimt, den ganzen Kardamom und so weiter.
So, aber, das ist ja auch in so Pots drin quasi.
Genau, und dass das dann immer gerne so am Anfang irgendwie mit angeröstet wird im Ghee, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, also in
Ghee,
Butter,
ja,
in
Butterschmalz.
In Butter rein Fett. Aber dass dann zusätzlich auch im Rezept immer noch aufgeführt ist,
nochmal
Garam Masala als Pulver. Und da ist es dir dann, ja, also da entscheidest du ja dann auch selber, kaufe ich mir das jetzt als fertige Mischung, wahlweise im Supermarkt oder aber je nachdem, wo du bist, bei dem Gewürzmischer deines Vertrauens.
Ich finde, das ist auch wieder ein gutes Ding für den entweder Asiamarkt oder diese auch wenn das eine indische Gewürzmischung ist, gibt es das auch in den türkisch-arabischen Läden oft.
Auf jeden Fall.
Das ist immer, ich weiß gar nicht, welche Marke das ist, da ist vorne eine Frau drauf, die.
Ja, ich denke gerade an so eine blaue.
Ja, genau.
Schärpe? Blau,
ja,
wie heißt
genau.
Das denn?
Die Verpackung ist der türkisch.
So einem blauen
Blau
Dreieck.
Da, ja,
ich habe
genau.
gerade so eine Dreiecksbewegung gemacht.
Da kriegt man auf jeden Fall das gute Zeug.
Ja, und auch, wie gesagt, es gibt das Garam Masala sowohl in der Pulverversion zu kaufen, es gibt das Garam Masala, in der das dann halt alle Komponenten in ganzer Version, aber bereits gemischt in der Packung zu kaufen sind. Es gibt durchaus Leute, die sich ihr Garam Masala Pulver selber mischen. Kannst ja auch entscheiden, wie viel mag ich das, wenn da Fenchel dran ist oder lieber nicht und so weiter. Und ja, das ist einfach, also ich würde das einfach mal ausprobieren. Ich habe auch gerne beides da, sowohl die Mischung, wenn es mal schnell gehen muss, als auch eben die ganzen Komponenten, weil du die ganzen Komponenten natürlich auch einfach mal mit in den Reis reinschmeißen kannst und dann kannst du die da wieder rausfischen.
Ja.
Das ist eine andere Aromatik, als wenn du ein Gewürzpulver mit dran gibst.
Ich finde total toll, wenn man mal so in Richtung Nordafrika geht, so Tagine-Schmortopfartig. Ich sehe dann so ein Lamm und auch so eine Pflaume oder irgendwie sowas.
Ich sehe eine getrocknete Aprikose, genau, Rosinen, Granatapfel, Granatapfelkerne auf jeden
so
Fall.
So riesengroße Karotten auf jeden Fall auch noch.
Yes.
Die dann auf so Couscous drauf liegen und so. Das finde ich richtig geil.
Wird mir direkt warm, aber so angenehm warm.
Ja.
Ich bin aber auch, so ein Lammschmorgericht, mega geil. Oh, das könnte ich mir aber auch bei Wild vorstellen. Reh, Hirsch, Wildschwein.
Wo du dann...
Nice. Also sowas Gulaschartiges. Ja. So, es muss geschmort werden. Es muss dunkelbraune, sämige Soße. Mega. Ich bin aber auch im Hackbereich. Ich sehe ein bisschen Hack
mit Auf Zimt. Jeden Fall. Auf jeden Fall vor allen Dingen auch so eine Tomatenhacknummer.
Yes. Hm?
Ich finde, da muss man wirklich ein bisschen aufpassen mit der Dosierung. Ich finde, es funktioniert immer gut, wenn man das Leuten vorsitzt und die dann sagen, da ist so eine besondere Würzigkeit dran, aber ich kann die gerade gar nicht zuordnen. Ja. Und wenn du denen nämlich vorher sagen würdest, da ist Zimt dran, dann würden die...
Weiß ich nicht.
Weiß ich jetzt nicht so richtig genau.
Ja. Ist mir neulich allen Ernstes bei Pulpo passiert. Ich war bei so einer Veranstaltung hier in Köln, wo die Haute Volée vertreten waren, wo ein bisschen gehoben gekocht wurde. Und unter anderem wurde, ich glaube vom Vendôme ausgerechnet, wurde Pulpo serviert, der sehr, sehr geil war. Und ich habe diesen Sud geschmeckt und denke noch so, genau dieses, was du gerade meinst.
Ja.
Da ist irgendwas, was ist denn das? Und auf einmal ging wirklich wie diese Glühbirne neben meiner Stirn auf und es war Zimt.
Ja.
Und es war wahnsinnig geil.
Ja.
Und ich finde, das ist auch in so einem, ich musste sofort an Albondigas denken, also an diese kleinen Hackfleischbällchen. Mhm. Was ist das, Portugal, Spanien?
Spanien, ja, oder halt da, wo,
Spanien. Ne?
Ja.
Die dann in so einem leckeren Tomaten, gerne auch Paprikasößchen, rumliegen. Und da ist dann auch manchmal, es ist Rindfleisch und da ist manchmal eine Prise Zimt dran, was ich ganz, ganz lecker finde. Und, wie gesagt, wir waren ja kürzlich in Griechenland, da ist dir gerne mal ein Moussaka begegnet, was ja auch so ein geschichteter Hackfleischauflauf mit, da ist noch Kartoffel und Aubergine dran.
Ja.
Und da ist an dieser Hacksituation, Hacktomatensituation, da ist auch gerne mal eine Prise Zimt. Und das ist ganz, ganz lecker. Also man kann da bei 30 Grad nicht drüber nachdenken, diesen Fleisch-Bechamel-Auflauf zu essen. Aber man macht es dann abends trotzdem und es ist köstlich.
Ja, die Kalorien müssen ja auch wieder rein. Die Kalorien interessiert das ja auch nicht, ob es jetzt 30 Grad hat oder nicht.
Nee, ich meine halt irgendwie wieder, dann kommt so dieses... dass es ja irgendwie eher was für eine kalte Jahreszeit ist, weil es ja so zimtig ist und so bechamellig und so schwer. Und eigentlich müsste ich jetzt ja hier sitzen und einen Salat und ein bisschen ein paar gegrillte Gambas essen oder so. Und dann kommt dann halt so ein riesen Brick Moussaka um die Ecke. Aber ist leider sehr geil.
Wir könnten jetzt natürlich auch noch über gerösteten Kürbis, Kichererbsen sprechen. Wir haben
bisschen Blumenkohl ist mit Zimt auch ganz wunderbar.
Total. Wir haben ja euch auch schon mal ein Rotkohlrezept vorgesetzt, wo auf jeden Fall auch eine Zimtstange reinkam. Und wir machen jetzt was. Das war schon wieder so eine Situation. Du schickst mir was. Ich gucke mir es für so eine Millisekunde an. Mir schießt der Speichel ein. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt genau machen werden, außer... es wird eine glasierte Halloumi-Situation werden.
Das ist korrekt, ja. Und es wird noch eine kleine, so eine abgebrannte, säuerlich eingelegte Paprika vorbeikommen.
Ja, das reicht mir eigentlich schon und das machen wir jetzt.
Was da gerade schon so schön geraschelt hat, waren die Walnüsse. Und zwar machen wir eine ganz köstliche Paste aus gerösteten Walnüssen und... ich liebe doch diese abgebrannten Paprikas, die dann auch noch ein bisschen säuerlich eingelegt werden. Und das wird quasi mit, ich glaube, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Zitrone im Mixer zu einer fantastischen Paste gemacht. Dafür röstest du jetzt die Walnüsse. Und dann werden wir mit jeder Menge Zimt und anderen Gewürzen den Halloumi glasieren.
Weil wir machen im Prinzip ein Sandwich. Ein open-faced Sandwich.
Wir machen ein extrem ein Toasty, geiles ein
Crostini,
Sandwich.
Ein, ja, einfach eine Brotsituation.
Wir machen eine richtig schöne Brotsituation. Walnüsse aufs Blech, 8 bis 10 Minuten rösten und dann wird das schon ein bisschen lecker sein. Den Halloumi mischen wir mit bisschen Zimt, bisschen gemahlenem Koriander, ein bisschen Kreuzkümmel, Zitronensaft, Zitronenzeste. Und ich würde gerne noch ein kleines bisschen, wenn du dafür offen bist. Wenn du dafür offen bist, habe ich hier ein bisschen Piment de Espelette.
Ja?
So eine fruchtige Schärfe. Und wir lernen ja möglicherweise noch im Laufe dieser Folge, dass man die Gewürze, die man da hat, dass man die vielleicht auch verbraucht. Deswegen dachte ich mir, das gilt nicht nur für Zimt, sondern das gilt vielleicht auch hierfür. Weil die werden ja nicht besser, je älter sie werden.
Man soll das jetzt, glaube ich, einfach in so Stücke schneiden, ne?
Ja.
So Scheiben würde ich mal machen.
Finde ich gut. Finde ich richtig gut.
Ich finde, man darf wirklich nicht vergessen, dass Halloumi echt salzig ist.
Ist er? Ja, so eine kleine Ecke testen. Halloumi ist auf jeden Fall nicht einfach ein neutrales Gummizeug. Ich finde Halloumi ja sehr, sehr geil.
Ich auch.
Und ich liebe ein, wenn man Halloumi mit geschmorten Zwiebeln und zu einem selbstgemachten Gyros-Gewürz sehr lange zusammenbrät, wird das so eine ganz fantastische Umami-Situation, die man sich wirklich mal schön in so ein Pita-Brot reinstopfen kann. Anke, die Nüsschen sind getoastet. Mhm. Die Nüsschen sind geröstet. Sie sehen wunderbar aus. Sie riechen ganz köstlich. Ich habe derweil die köstliche Paprika, die man kann die selber machen. Man kann sie aber auch kaufen. Habe ich schon mal in den Mixer gepackt. Da kommt ein bisschen Knoblauch dazu und ein bisschen Kreuzkümmel. Und die Nüsse, ich würde die noch ein Sekündchen abkühlen lassen.
Ja.
Und dann kommen die da rein. Und dann mixen wir daraus eine fantastische Paste. Ich glaube, dann fehlt tatsächlich
nur noch das Brot und der Halloumi.
Genau, das Brot muss noch geröstet werden und dann wird der Halloumi lecker angebraten mit ein bisschen Honig.
Probier das gerne mal.
Ja.
Find's eigentlich schon gut. Ich würde normalerweise sagen, es könnte ein bisschen salziger sein, aber ich denke an den Halloumi.
Ja.
Ich denke an das, was daraus entstehen wird.
Ja, das finde ich extrem weitsichtig von dir. Ich liebe die Konsistenz jetzt schon. Ne?
Ja.
Finde ich ganz lecker.
Ja, ich finde eigentlich.
Finde ich ganz lecker.
Also, ein Teil von mir würde sagen, von allem noch ein bisschen mehr. Aber
perfekt.
Da das ja die Unterlage ist, denke ich.
Finde ich ganz, ganz lecker. Finde ich auf den Punkt. Ich röste als erstes hier unser.
Hör mal, die Pfanne ist auch. Genau, die ist erst fürs Brot und dann fürs.
Genau, okay. Ich finde, Halloumi anbraten ist so ein bisschen wirklich ähnlich wie Fleisch anbraten. Du kannst den erst umdrehen, wenn er sich freiwillig löst. Und genauso ist es auch mit Fleisch. Wenn du eine Hähnchenkeule anbrätst und du willst die unbedingt umdrehen, aber sie klebt noch, dann reißt du die Hälfte kaputt. Und dann hat die auch noch nicht die Farbe, die du haben möchtest. Steht und fällt natürlich alles auch ein bisschen mit der Qualität deiner Pfanne. Meine ist eher so am absteigenden Ast.
Ja.
Und deswegen habe ich mich gerade sehr konzentriert, hier schön den Halloumi schön umzudrehen. Und dann habe ich ein bisschen, das wird so geil. Dann habe ich da ein bisschen Honig drüber geträufelt. Und jetzt würde ich sagen, richten wir das Ganze einfach an. Ab auf diese geilen Sandwiches drauf. Das sieht doch aus. Mega.
Es ist so ein richtiges, du riechst da dran und dir schießt der Speichel ein.
Oh Gott.
Es riecht würzig, es riecht süß, es riecht.
Oh, du weißt genau, dass du auch jetzt gleich, es werden auf dich diverse Konsistenzen warten.
Mhm.
Wirklich knusprig, bisschen sipschig, es wird süß, sauer, salzig. Ja, ich kann jetzt auch, komm raus, ich muss jetzt. Es geht rein.
Oh mein Gott.
Das ist wieder so ein Ding, wo ich mich frage, warum esse ich jemals was anderes?
Total. Hab gar keinen Bock zu reden.
Mhm.
Kann nicht reden, ich esse.
Ich muss mal
wirklich, viele Grüße an Fat Tony. Mhm.
Mhm. Also pass auf, Anke. Das Sandwich ist so geil. Das ist jetzt gerade mal ganz kurz, ich habe es kurz beiseite gelegt.
Mhm.
Ich möchte ganz kurz konzentriert mit dir 1, 2, 3 Sätze dazu sagen. Und dann möchte ich dieses Ding in Ruhe, konzentriert, mit so einem andächtigen Lächeln im Gesicht essen, weil es so geil ist.
Du hast ja recht.
Es ist von allem, also
ich stelle es auch weg.
Es hat, ich finde, es ist wirklich ganz, ganz bemerkenswert. Du schmeckst Zimt, aber wirklich erst beim dritten, vierten drüber nachdenken. Und es ist überhaupt nicht Weihnachten. Es ist gar nicht Weihnachten.
Gar nicht, sondern es ist so
wärmend.
Genau, und es bringt einen guten Gegensatz zu diesen ja wirklich dollen Sachen, die da drin sind. Also zu dieser Paprika-Nuss-Creme.
Die ich sehr, die sehr so, gut finde.
Ich finde die auch total gut. Die ist so säuerlich, ein bisschen erdig durch die Nüsse.
Und die Säure kommt dadurch, dass die Paprika, also nur nochmal als Erklärung, die Paprika, die ist, die kann man im Supermarkt im Glas kaufen und dann sind die häufig in so ein bisschen
Essiglösung
eingelegt. Genau. Es gibt die aber auch, es gibt die auch in Öl. Ich würde tendenziell eher zu der in Essig tendieren. Und wenn man die selber macht, man kann ja Paprika auch selber abbrennen und mixen, dann würde ich halt mit einem Schüsschen Essig in der Paste
nachjustieren. Ich meine, am Ende ist natürlich auch Zitronensaft drin, dann nimmt man vielleicht ein bisschen mehr Zitronensaft. Ja. So. Und dann hast du natürlich den Halloumi, der ist salzig. Da kommt dann aber auch nochmal der Honig drauf. Und du hast so die ganze, also du hast einfach eine sehr schöne Ausgewogenheit von, da kommt was Saures, dann kommt was Salziges, dann kommt was Süßes. Und ich habe das Gefühl, die Gewürze kleben das alles so schön zusammen.
Genau, genau. Und es ist nichts total vordergründig. Also die haut weder der Kreuzkümmel noch der Zimt noch die Paprika irgendwie ins Gesicht, sondern du hast von jedem so ein bisschen. Und es ergibt einfach so ein richtig geiles, ich liebe es, wenn ein Gericht das kann, dass du so ein richtig geiles Puzzle vor dir hast.
Weil ich finde halt auch, dass du mit sowas wie Honig sehr schnell Sachen zusammenkleben kannst.
Voll.
Aber Honig auch mal wirklich so stark zu würzen, ist halt einfach eine saugeile Idee. Ich muss direkt an einen Halloumi denken, den ich in London gegessen habe, in so einem Restaurant, das heißt Burbala. Die machen so, ich würde sagen, Otto Lengi, sein Bruder, seine Küche.
Verstehe.
So, das ist viel vegan, alles vegetarisch und die haben auch so einen kompletten gegrillten Halloumi-Block, wo die dann auch immer einen verschiedenen Honig drauf machen. Mm. Da gibt's dann mal ein Black Seed Honey, was dann so mit Schwarzkümmel ist und mit Koriander und so. Und daran erinnert mich das ein bisschen.
Ja.
Also das werden die ja nämlich auch nicht erfunden haben, sondern das ist
ja, also halt Halloumi mit Honig ist eine sehr, sehr zypriotische Sache, habe ich mir sagen lassen. Weil Halloumi kommt ja aus Zypern.
Ja, da war auch unsere kleine Sonne drauf
auf jeden Fall.
Der Verpackung.
Deswegen, also, ne, ihr wisst schon, Zypern ist die, die Insel, worum sich Griechenland und die Türkei kloppen.
Genau.
Also, deswegen, naja, jedenfalls zypriotischer Halloumi. Also, ich wollte gerade sowas sagen wie, also, Honig mit derlei Käse ist in Griechenland seit, weiß ich nicht, Jahrtausenden eine feste Kombi.
Mhm.
Ja, und es ist einfach, oh, Anke, ich will das Ding jetzt einfach aufessen.
Ich mach das jetzt.
Jo.
Das hat mir richtig gut gefallen und wir haben auch beide gerade beschlossen, dass das ein Staple wird.
Es wird auf jeden Fall ein Staple, es war so wahnsinnig lecker.
Und es ist auch eine wirklich schöne Möglichkeit, Halloumi mal vom vegetarischen Grillteller runterzuholen und davon, dass das einfach nur ein Grillkäse ist, sondern dass das ein Käse ist, den man auch grillen kann, aber den man wirklich das ganze Jahr über ganz hervorragend in der Pfanne auch zubereiten kann.
Und der wirklich ein fantastischer Sandwich-Belag ist.
Ja.
Habe ich schon mit gegrillter Aubergine zusammen und irgendwelchen Spreads aufs Sandwich gepackt. Also, Halloumi, wir mögen dich und wir werden dich in Zukunft öfter mal mit ein bisschen Honig in die Pfanne hauen und auf irgendwelche Sandwiches legen.
Das total. Und ich kann mir das auch total vorstellen. Eigentlich den Spread und den Halloumi getrennt voneinander auf so einem Vorspeisen, wenn du so verschiedene Sachen machst.
Absolut.
Da machst du dir dann nochmal vielleicht ein kleines Baba Ganoush, dann hast du noch einen anderen Aufstrich, dann vielleicht ein paar kleine frittierte Oliven oder irgendwie sowas.
Ein paar kleine
sowas.
Frittierte Oliven, auf jeden Fall. Ich, wie gesagt, ich bin ja absolut, ich bin in der Crostini-Era.
Ja.
Das ist ein, es ist so ein dermaßen geiles Crostini, wenn dir das da jemand so ein kleines Canapé mit dem Spread und so ein Stück von diesem glasierten Halloumi da drauf. Oh, mega. Ich möchte einen kurzen Shoutout an die Rezeptentwicklerin Jody Nixon, eine junge, fantastische Britin. Ihre Rezepte sind mir schon öfter begegnet und sie funktionieren immer sehr, sehr gut. Und sie neigt auf jeden Fall zu Pasten mit gebrannter Paprika, was ich meistens sehr, sehr geil finde.
Es ist auf jeden Fall wieder ganz anders gekommen, als ich dachte in der Zimtfolge. Und das liebe ich eben auch an unserem Podcast so sehr, dass man irgendwie so denkt, ja, ich habe auch Zimt als herzhaftes Gewürz auf dem Schirm, aber so habe ich Zimt zum Beispiel noch nie zubereitet. Und Zimt und Honig waren dabei. Eigentlich war der Weg bereitet für was Süßes, was einem die Zähne verklebt.
Ein Milchreis.
Ja, also.
Dann sind wir nochmal abgebogen.
Aber Milchreis ist schon.
Boah.
Ich finde.
Milchreis kann ich immer.
Ich finde Milchreis ohne Zimt und Zucker ist ein Verbrechen.
Ja.
Ja. Ich finde das nicht okay.
Da sollte sich Den Haag einschalten, definitiv.
Ja, ich finde das nicht okay, Milchreis ohne Zimt und Zucker.
It's a hate crime, ja. Grießbrei, ehrlich gesagt, auch?
Ja, findet bei mir nicht so viel statt, Grießbrei.
Mhm. Der Milchreis ist prägnanter, ja.
Ja, beziehungsweise ich bin halt so ein ganz großer Fan des Grießklößchens.
Oh.
Immer wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, mache ich mir Grießklößchen.
Nein. Ich möchte, dass du mir mal Grießklößchen machst.
Mache ich sehr, sehr gerne.
In so einer Milchsuppe dann? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Das fängt bei mir bei so einer gekörnten Brühe an, wenn es wirklich Mittagspause ist. Und ich habe das auch schon mal, ich mache das auch schon mal in so einer Tomatensuppe, wo dann Tomate-Orange ist. Ja, ja.
Oh, geil.
Grießklößchen, da bin ich. Eigentlich bin ich fast in der Lübecker Hochzeitssuppe. Aber wir sind schon knietief in der Grießfolge.
Wir brauchen eine Grießfolge.
Wir brauchen ich wollte noch eine kurze Grießfolge.
Sagen, weil, also, wir haben vorhin ja wunderbar über auch eben pikante Gerichte mit Zimt gesprochen. Ich möchte einmal ganz kurz noch für Ente à l'Orange den Zeigefinger heben und sagen, ist ein absoluter Weihnachtsklassiker. Ente, Orange, Zimt ist eine extrem geile Kombi. Ich finde allein die Kombi Orange und Zimt ist schon episch.
Voll.
Sowohl im süßen als auch im salzigen Bereich. Ich kann dir nicht sagen, warum ausgerechnet diese zwei Aromen. Das ist auch wieder dieses, ich habe ja mal erzählt, dass ich Aromen häufig in Farben denke. Und dann hast du halt dieses Braun und dieses Orange. Und irgendwie ist das alles so, oh, das ist so muckelig.
Ja, und die Ente bringt
so
dann noch
wärmend.
So einen pflaumenfarbenen Ton fast
rein. Ja, genau.
Ich bin natürlich auch mal ganz kurz auf dem Jahrmarkt oder in der Bretagne und ziehe mir Crepe mit Zimt und Zucker rein, ne?
Ja, aber natürlich.
Also das ist
also
natürlich, also
ich sehe auch einen Apfelpfannkuchen mit Zimtzucker obendrauf.
Total. Ich war gerade in der Bretagne, ich möchte sofort wieder da wohnen und ich fand das richtig witzig, weil wir waren ein paar Mal Galette essen.
Ja.
Galette und dann gibt es meistens, also Galette ist das, was aus Buchweizenmehl ist und dann gibt es aber auch noch mal Crepe. Was aus hellem Mehl ist und voll oft gibt es Crepe vormittags und abmittags dann Galette. Mhm. Und ich fand es richtig witzig, dass da komplett das Konzept von, du ziehst dir erst was Herzhaftes rein und dann ziehst du dir noch einen süßen Crepe als Nachtisch rein.
Oh, ja.
Das fand ich am Anfang, wir waren da nämlich in so einer Galetterie und dann haben wir erstmal uns eine Galette reingestellt und dachten so, ich könnte jetzt noch, aber und dann kam, wie selbstverständlich, der Kellner gab uns nochmal die Karten, meinte jetzt noch was Süßes und wir waren so,
ja natürlich, oui.
Ja, auf jeden cool. Fall noch was Süßes.
Ja, geil.
Also
wir müssten eigentlich auch noch, also es wird auf jeden Fall nochmal eine zweite Zimtfolge geben, wir müssen, glaube ich, alleine über solche Dinge wie Birne, Zimt, Pflaume, Zimt, Apfelzimt, ich
ja,
glaube, da können
alles.
Wir aus dem Stegreif 40 Minuten drüber sprechen. Orangenzimt hatten wir
ja. Wir haben hier ja auch keinen Vollständigkeitsanspruch, zum Glück, damit dieser Podcast immer weitergehen kann.
Allerdings müssten wir vielleicht einmal ganz kurz diese zwei grundsätzlichen Zimtsorten, ich finde, das müsste schon in unserer Zimtfolge, müssen wir einmal sagen, es gibt A,
Ceylon,
und es gibt B.
Cassia. A ist eigentlich der Zimt, der echte Zimt wird
also
auch
der,
genannt.
Der Ceylon.
Der Ceylon-Zimt. Ja. Der kommt aus Sri Lanka. Und der hat, eigentlich ist Zimt ja eine Rinde.
Ja.
Eigentlich ist Zimt die Rinde von einem Baum. Finde ich immer wieder wild, die Vorstellung.
Total.
Und das sind sehr dünne Rindenschichten, die eben zu einer Stange gerollt werden, wenn die nicht pulverisiert werden. Das ist wirklich die ganz klassische Zimtstange.
Ja.
Die so ein bisschen auch eigentlich fast wie ein eingerollter Blätterteig aussieht. Die wirklich so, die kann man auch wenn man die durchbricht, die zersplittert dir auch an den Rändern. Total. Die kannst du nicht gerade durchbrechen, weil das eben, das ist einfach dünnes Holz.
Das ist eine Rinde. Ja. Genau.
Und dann haben wir den Cassia-Zimt. Der ist gröber, dunkler, riecht stärker, kommt überwiegend aus China, schmeckt so ein bisschen intensiver, schärfer. Und das Flatterband packe ich gleich aus, da ist Kumarin drin. Und ich gucke schon lange Zeit kein perfektes Dinner mehr, ne? Auch wegen solcher Leute wie diesen Typen, von dem ich jetzt erzählen werde.
Ich habe die imaginäre Popcorn-Tüte im Arm.
Da hat jemand irgendwas mit Zimt gemacht. Und dann die sitzen dann ja immer vorher, dann kriegen die das Menü und dann müssen die ja schon mal ihre Gedanken äußern. Und dann war da einer, oh, ich hoffe, dass er den Ceylon-Zimt nimmt und dass er den Cassia-Zimt benutzt. Das ist ja so schrecklich, der Schlimme. Dann hat er natürlich den Cassia-Zimt genommen. Das ungeliebte Geschwisterkind. Und das fand er gar nicht gut. Hat er wahrscheinlich sofort alleine für die Zimtbenutzung schon, muss er einen Punkt abziehen wahrscheinlich. Das fand ich witzig.
Ja, ist aber auch so. Ja, ich überlege gerade, inwieweit ich drauf eingehe oder es einfach weglächle, weil das ist natürlich mal wieder ein unfassbares Maß an Wichtigtuerei. Ich find's schön, solche Dinge zu wissen. Ich war schon in Sri Lanka und habe es mir selbstverständlich nicht nehmen lassen, nach so einer Zimttour Ausschau zu halten, wo man eine Führung über eine Plantage bekommt und einem gezeigt wird, wie das Zeug geerntet wird und so weiter. Und wenn du in Sri Lanka unterwegs bist und da vielleicht auch mal einen Kochkurs machst oder über einen Markt gehst, wirst du wirklich überall diese dicken Bündel Zimt sehen und riechen, weil das halt eben von da kommt, man auch sehr, sehr stolz drauf ist, weil es auch ein sehr wichtiges Produkt ist. Es ist ein extrem geiles Produkt.
Ich finde es halt witzig, dass du direkt von diesen dicken Bündeln sprichst, weil in Deutschland wird das ja so in so homöopathischen Mengen verkauft, wo du so 3 Zimtstangen in einer Packung hast oder gefühlt. Sowas.
Genau das. Und da ist es halt dann wirklich so ein Bündel.
Der gute alte Kinderarm als Maßstab.
So ungefähr. Und ich bin gleich auch gespannt. Also ich hab sowohl den Ceylon-Zimt da, als natürlich auch, weil das, was du in den meisten Supermärkten bekommst, sowohl die Stangen als auch das Pulver, ist eben der Cassia-Zimt. Weil der, glaube ich, auch wahrscheinlich günstiger in der Herstellung ist und natürlich also viel größer
dann,
und so weiter.
Gib doch mal rüber, weil dann können wir, glaube ich, direkt auch ganz gut über die...
Guck mal hier, das ist das, was hier so raschelt, ist...
Eine Tüte.
Da steht, also einfach hier Ostmann-Zimtstange, das ist definitiv sowas von der Cassia.
Steht es drauf eigentlich?
Oh, steht es drauf, du bist schlau. Nee, steht nicht drauf.
Witzig und frech.
Nee, steht einfach nur Zimtstangen.
Wahrscheinlich kann man echt nach der Regel gehen, wenn Ceylon-Zimt draufsteht, ist Ceylon-Zimt drin und wenn nichts draufsteht, ist Cassia-Zimt drin.
100%, ja. Und ich erinnere, also ich finde ganz also prägnant, was man sich wirklich merken kann. Also ich liebe Zimt, ich bin auch mit dem Cassia-Zimt aufgewachsen. Das ist der Zimt, der an der Zimt-Zucker-Mischung für Apfelbeignets, Milchreis, Apfelbeignets, ja, etc. dran ist. Das ist dieses Pulver, aber es ist, finde ich, so geschmacklich, wenn du einen Unterschied von Ceylon zu Cassia nehmen möchtest, ist es wirklich Big Red, das ist Cassia.
Also ich rieche ja gerade an dieser Zimtstange und es ist wirklich, es riecht auch ein bisschen holzig, finde ich. Und es ist wirklich Big Red und du packst jetzt hier gerade den Ceylon aus.
Ich packe den aus. Ich habe hier das ein oder andere Bündel. Ich breche mal, weil die Reise ist jetzt auch schon 2 Jahre her.
Deswegen, du kannst mir das auch.
Ich breche da mal kurz. Es riecht nicht mehr ganz so super, obwohl es vakuumiert war. Ja, there you go.
Das ist richtig witzig, weil das riecht eher blumig, würde ich sagen.
Ich finde, es ist schon ein krasser Unterschied. Also ich finde es total gut, wenn Leute das wissen und wenn man sich damit mal beschäftigt. Und manchmal ist es, dass du irgendwas mit Zimt isst von irgendeiner geilen Bäckerei und du fragst dich,
warum ist das so viel geiler als andere Sachen? Wahrscheinlich, weil die geileren Zimt haben, ne?
Und manchmal ist die Antwort, dass Ceylon. Die geileren Zimt haben, dass die Ceylon-Zimt haben. Und, weil man könnte sich jetzt ja fragen, warum hat die Floss eigentlich so viele Zimtstangen? Was macht sie eigentlich alles damit? Ist die Hälfte davon möglicherweise abgelaufen? Oha. Könnte durchaus der Fall sein. Hier steht gar kein Datum drauf.
Doch, steht. Ich
oh, zwei, oh. Was? Ja, naja.
Was steht drauf?
Ich glaube 2020.
Du, da hast du bestimmt auch, bestimmt ist nur die Tüte von 2020. Also hey, aber dafür riecht es wirklich noch intensiv.
Ja, ne?
Also das muss man wirklich mal sagen. Und man sieht halt einfach, also du hast, wir haben jetzt natürlich den Ultra-Premium-Ceylan-Zimt aus Sri Lanka, ne? Ist das wahrscheinlich?
Ja, der ist halt viel dünnwandiger.
Der ist viel dünnwandiger. Es gibt auch im Supermarkt oder im Bioladen, ich habe es nämlich bei mir zu Hause geguckt, ich hatte auch Ceylon-Zimtstangen. Auch in kleiner sieht man, dass die blättriger aufgerollt sind. Und
genau, also dass die wirklich ein viel, weil also die Cassia ist ja wirklich eine richtige, das ist ein Ast. Das ist so ein
kannst
Stöckchen,
du auch nicht ne? mal ganz einfach durchbrechen.
Ja, und wenn du das halt wenn du das halt irgendwie in einen Mixer schmeißt, um dir daraus selber ein Pülverchen zu machen, da brauchst du schon ordentlich Power.
Du brauchst einen guten Mixer.
Das ist schon holzig, ne? Und dieses, der Zimt aus Ceylon ist wesentlich dünnwandiger. Der Cassia wird auch häufig, dass der noch so ein bisschen eingefärbt wird.
Mm.
Und der ist halt wirklich, ja, das ist diese, ich will das nicht judgen, weil das ist der Zimt, mit dem ich aufgewachsen bin und so weiter, aber das ist halt wirklich diese scharfe, scharfe Power. Und der Ceylon ist halt schon, der ist so viel, es klingt jetzt alles so scheiße, aber der ist so viel facettenreicher.
Ja,
der
aber
ist
das,
viel mehr.
Das kann, glaube ich, auch mal ganz schnell in sowas Zitroniges dann irgendwie reingehen und so. Und dass
und
man,
der ist so ein bisschen, der ist so sanfter, der kommt nicht mit diesem, du beißt ins Big Red und dir schießen erstmal die Tränen in die Augen. Das macht der halt nicht.
Big Red ist ein Zimtkaugummi.
Ist ein Zimtkaugummi. Ich weiß nicht, ob gibt es das überhaupt noch?
Ja, ich glaube,
nicht,
den gab es mal
nicht
mehr
weiß,
und dann gibt es den jetzt wieder oder sowas. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, Wrigley's hat auch irgendwann mal diese Streifen abgeschafft oder so.
Also ich war ein Teenager in den späten, beziehungsweise frühen Nullerjahren und da war Big Red eine Religion. Also du musstest dir als erstes mal so ein Kaugummi auspacken morgens und dir so ein Zimt-Chili-Moped da zwischen die Kauleiste schieben. Grauenhaft.
Und in dem Cassia-Zimt ist eben mehr Kumarin drin. So, und jetzt ist Flatterband-Zeit. Zimt enthält grundsätzlich, aller Zimt enthält Kumarin, das ist ein Pflanzenstoff. Der ist auch drin in Waldmeister, in der Tonkabohne und eben auch in Zimt. Und man soll Waldmeister nicht in Mengen fressen und Tonkabohne auch nicht, wegen dieses Kumarins. Das ist
weil es berauschend wirkt, ne? Also so ein bisschen, also sehr unangenehm.
Ja, ich habe mich noch nie bis zu diesem Stadium vorgearbeitet.
Ich glaube, wir sind wieder in dem Bereich, wie eigentlich immer.
Ich frage mich immer, wie man überhaupt zu diesen Mengen kommen kann, vor denen gewarnt wird. Also
wie viel Waldmeister musst du denn bitte bis zu so einer, obwohl es gibt ja immer diese Waldmeister-Bohle-Geschichten.
Ja, aber da ist vielleicht wenn man im Bohle-Bereich ist, hat man ja auch schon ein anderes Nervengift. auf jeden Fall, es kann in größeren Mengen leberschädigend sein, weil es eben in der Leber verstoffwechselt wird. Die Empfehlung ist, dass man nicht mehr als 1 Milligramm Kumarin pro Körpergewicht pro Tag isst. Wenn wir jetzt mal den Lebkuchen nehmen, in Lebkuchen ist ja auch Zimt drin. In 100 Gramm Lebkuchen sind 1 Milligramm Kumarin, das heißt ein 70 Kilo schwerer Mensch, der kann problemlos 700 Gramm Lebkuchen am Tag essen. Gar kein Problem. Das schaffe ich, glaube ich, noch nicht mal in der Superweihnachtszeit. 700
der
Gramm.
Der kann 7 Kilo Lebkuchen fressen.
Ich dachte.
Oder?
Nee, aber 1 Milligramm in 100 Gramm.
Und wenn der dann aber, und 100 Milligramm pro Körpergewicht, das heißt 70 Milligramm.
Die haben das auf ein Kind gerechnet, was 10 Kilo hat. Das konnte dann 100 Gramm Lebkuchen. Ich bin so schlecht in Dreisatz.
Vielleicht bitte einfach nicht 7 Kilo Lebkuchen.
Auf jeden Fall, Ceylon hat 8 Milligramm pro Kilogramm Rohware.
Ja.
Ja, beziehungsweise Pulverware. Cassia-Zimt 3000 Milligramm pro Kilogramm. So, jetzt habe ich wieder versucht zu rechnen. Keiner kommt mehr mit, egal. Also 30 Milligramm pro 10 Gramm. Ein Teelöffel hat großzügig gerechnet 5 Gramm, also 15 Gramm. Man wäre drüber, aber einen Teelöffel Zimt essen.
Ey, ein Teelöffel Zimt.
Das schafft man nicht.
Ein Teelöffel
das Zimt. Das schafft man nicht.
Nein, auf gar keinen Fall.
In dem, was wir gerade gekocht haben, war ein halber Teelöffel Zimt drin. Und das war für zwei Portionen und da ist immer noch was über. Das heißt, wir haben jetzt wahrscheinlich eine Messerspitze Zimt drin. Also damit will ich eigentlich nur sagen, es ist echt schwierig, über diese Kumaringrenze zu kommen, vor allen Dingen dauerhaft. Weil das eine ist ja auch, ob du die mal reißt oder ob du die täglich reißt.
Ich wollte noch einmal ganz kurz zu dieser ich ertrinke in Zimtstangen-Situation anmerken, weil du sagtest vorhin sowas wie, manchmal isst man irgendwo ein Gebäck aus Zimt und fragt sich, warum ist das so viel geiler? Und die Antwort könnte A lauten, die benutzen Ceylon-Zimt anstelle von Cassia. Die Antwort B könnte tatsächlich lauten, der Effekt, den wir hier gerade vorgeführt haben. Ich habe hier seit 2 Jahren vakuumiert, ganze Stangen und pack die aus und riech an der Stange und denk, das riecht aber irgendwie nach relativ wenig. Und dann habe ich die einfach nur in der Mitte einmal durchgebrochen und dir kommt sofort so ein Flavor entgegen. Und tatsächlich hat mir eine befreundete Konditorin, liebe Grüße an die Eva, hat mir gesagt, dass sie macht den Move tatsächlich, dass die, bevor sie anfängt zu backen und wenn sie Zimt braucht, mixt sie sich frisch ihre Zimtstangen.
Das haben wir doch auch schon mal gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, für was wir Zimt benutzt haben. Wir haben das auf jeden Fall hier schon mal im Podcast
gemacht. Wir haben das schon mal gemacht.
Wir haben auf jeden Fall uns schon mal Zimt gemixt.
Und das ist schon heftig, also auch so im Stichwort Haltbarkeit. So eine Zimtstange, wenn ihr die kauft, die hält sich, auch wenn meine Tüte hier gerade was anderes
ist. 3 bis 5 Jahre.
Ohne Witz.
Ja, dann bist du hier voll im Soll mit der 2020er-Tüte.
Die und also jetzt auch im Sinne von halten, dass da immer noch super viel Aromenpower drin ist, weil du halt immer das machen kannst. Also einfach, je kleiner deine Oberfläche ist, wie bei einem Pulver, umso mehr geht dir dein Aroma sehr, sehr schnell flöten, umso weniger haltbar.
Sind es wirklich 3 bis 5 Jahre oder sind es eher 2, 3 Jahre?
Es sind 2 bis 3 Jahre.
Okay, ich wollte.
Aber jetzt mal ganz, es ist eine Zimtstange.
Am Ende des Tages ist auch das Schlimmste, was dir passieren kann, dass es nicht mehr so intensiv schmeckt.
Exakt das.
Das ist das, was passieren kann, ne? Also und je früher, desto intensiver natürlich und genau, je pulverisierter, desto schneller verfliegt
exakt.
Das einfach.
Das heißt, wenn du dir, also es gibt dann immer so diese Richtwerte, wenn du dir Zimtpulver kaufst, dann soll man das irgendwie in den nächsten 6 bis 12 Monaten verbrauchen. Ich finde, es ist, und ich koche wirklich viel und ich nutze auch viel Zimt, aber ich finde es relativ sportlich, in 6 Monaten so ein Pöttchen Zimtpulver zu verbrauchen.
Ja.
Und wie gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, dass es halt einfach nicht mehr so dolle schmeckt. Aber zwischendurch haben wir auch gelernt, irgendwann mal in so einer Silvesterfolge, glaube ich, oder so eine Neujahrsvorsatzfolge, vielleicht irgendwann doch mal das Gewürzregal durchgucken, das, was wirklich jetzt schon seit 4, 5, 6 Jahren abgelaufen ist, sich irgendwann doch mal verabschieden, einfach mal die Nase reinhalten, sag mal, ist das noch so geil? Und dann vielleicht auch feststellen, dass man 6 angebrochene Zimtpöttchen hat und vielleicht doch gar nicht eine neue braucht. Ja, und vielleicht dann auch irgendwie aus, weiß ich nicht, gutem Gewissen, bei der nächsten Weihnachtsbäckerei steht ja demnächst vor der Tür, mal so eine Zimtstange in den Mixer schmeißen und gucken, was passiert.
Wir müssen jetzt noch mal ganz kurz in die Weihnachtsbäckerei.
Ja, natürlich.
Weil wir müssen natürlich mal ganz kurz, weil obwohl es jetzt irgendwie noch Oktober hat, man kann sich ja schon mal ein bisschen drauf vorbereiten. Wir sind natürlich sofort im Zimtsterne-Bereich. Ich esse den aber nicht als erstes, sage ich dir auch, wie es ist. Find den okay, der hat ja so einen Nussboden oder so, ne?
Ja, Haselnuss.
Finde ich in Ordnung.
Ich finde, Zimtstern ist total advanced. Ich finde, ein Zimtstern ist wirklich ein Plätzchen, da ist jemand ein bisschen ambitioniert und sagt, ich will mich mal wieder ein bisschen spüren.
Mm.
Ich finde, es ist, also im Küchenfachjargon würde man sagen, es ist eine Riesenfickerei, das Zeug zu machen. Wenn du die auch sauber ausstechen möchtest und du möchtest genau die Kante.
Mm.
Es gibt Leute, die jeden Stern einzeln mit Guss abpinseln,
ja, genau.
Und so.
Ja.
Und deswegen, das appreciate ich schon
damit
sehr.
Damit du die ordentlich ausschneiden kannst, müssen die ja auch so eine gewisse Feinheit haben, weil die sonst die Kanten so abbrechen.
Also
so.
Da, wenn du dich mal ein bisschen spüren möchtest, und das appreciate ich schon sehr und esse sehr, sehr gerne einen sehr guten Zimtstern. Boah, aber dass ich wirklich freiwillig sage, ich habe richtig Bock. Ich mache jetzt hier mal 150 Zimtsterne. Weiß ich nicht,
ich mach
ob das,
das
noch
ja
mal
eh
passieren
nicht.
Wird.
Ich bin nicht so eine Weihnachtsbäckerin. Lebkuchen, da ist natürlich auch Zimt drin. Shoutout an die Lebkuchenfolge, wo wir so richtig unnötig komplizierte Sachen gekocht haben.
Ja, war lecker.
Ja, war
lecker
gut.
Lecker war das.
Habe ich mir direkt gedacht, vielleicht muss ich mal wieder bei Lebkuchen Miros in Nürnberg Lebkuchenbruch bestellen.
Da würde ich wohl auch ein Tütchen nehmen.
Habe ich sofort wieder gedacht, ja.
War nicht gut.
Dann haben wir natürlich den Spekulatius, da sind wir fast wieder bei den Biscoff-Keksen. Ich habe ein Herz für Mandelspekulatius, was auch oft, ich weiß nicht, das, manchmal ist das Butterspekulatius, den finde ich so eine Mischung aus geil und boring. Manchmal esse ich auch abwechselnd Butter und Gewürz, und Gewürz. Ich finde, ein Gewürzspekulatius ist ein typischer Keks, den man in den Kaffee oder Tee reintunkt und genau versucht, den Moment abzupassen, wo der gesoakt ist, aber noch nicht abbricht. Und
ist auch ein bisschen Gamification im Gebäckbereich. Auf jeden Fall, dass du genauso dieses, oh, das war jetzt eins zu viel.
Ja,
und jetzt dann in den Tee rein.
Jetzt ist der ganze Tee krümelig. Sad.
Albtraum, ja. Fühle ich total.
Ich
bin auch keine Weihnachtsbäckerin. Vielleicht werde ich jetzt eine. Ich habe endlich eine amtliche Blechdose, also muss die jetzt ja dann vielleicht auch voll gemacht werden. Ich bin allerdings in einem Haushalt aufgewachsen, wo im Advent, ich weiß es gar nicht, 6 Blechdosen im Keller stehen. Meine Mutter gibt sich so richtig adventstechnisch. Dieser Plätzchenteller ist, also ich finde den wirklich amtlich, aber ich unterschätze da auch ehrlich gesagt immer ein bisschen die Republik. Ich glaube, das machen schon viele auch sehr, sehr gerne.
Ich kenne das auf jeden Fall von vielen Leuten, dass die so entweder ein Plätzchen Wochenende oder ein Plätzchen Sonntag haben, wo dann richtig verschiedene Fuhren gebacken werden. Das war bei uns früher auf jeden Fall auch so. Es wurde jetzt nicht so ultra krass übertrieben. Aber ja, das kenne ich schon auch.
Bei mir ist das alles, weil das wahnsinnig stressig ist. Und meine Mutter, wie gesagt, die hat dann nicht einfach 2 Sorten gebacken, sondern 6, 7, 8 Sorten und dann halt auch auf Menge, dann gab es nicht irgendwie von einem 20, sondern das waren halt schon immer irgendwie so 50 und das ist einfach, Alter, ich finde das anstrengend. Ich finde das, du stehst den ganzen Tag, irgendwann tut dir der Rücken dermaßen weh und dann machst du ja, und ich finde das ist, ich will jetzt nicht jedes Mal so auf dieser Plätzchenbäckerei rumhaten, aber ich finde, wenn du deine Plätzchen backst und du denkst dir nach dem ersten und dem zweiten, weil du musst ja jedes Plätzchen mehrfach in die Hand nehmen, dann wird das irgendwie ausgestochen, dann wird das geformt, dann
erstmal
wird
der Teig gemacht, dann muss der Teig auch noch stehen, dann ist es gerne auch mal Mürbteig, der dann kalt verarbeitet werden muss, wo du dann schon eigentlich überhaupt keinen Bock drauf hast. Dann
bis jetzt bin ich noch total an Bord, aber wenn es losgeht mit reintunken, zusammenbauen, abpudern, mit Marmelade bestreichen und du packst, wie bei einer Pralinenherstellung, du packst jeden Keks irgendwie 4-mal an. Du machst aber ungefähr 90 Kekse.
Ja.
Das macht so ungefähr 20 Minuten Spaß. Dann denkst du dir, oh verdammt, was habe ich mir hier aufgebürdet? Und dann denkst du dir, ach du verdammte Axt, ich habe eingekauft, ich muss jetzt gleich noch 2 andere Kekse backen.
Bei 90 Keksen und 4 Handgriffen sind das 360 Handgriffe, glaube ich. Ich glaube, dass ich das richtig ausgerechnet
habe. Und irgendwann ist 19.30 Uhr, es ist stockfinster draußen, du bist einfach nur total abgekämpft und wütend, die Küche sieht aus wie eine Sau.
Ja, und dann muss aber noch die letzte Fuhre Spritzgebäck durchgedreht werden.
Auf jeden Fall. Und so, und dann in dem Moment eskaliert die Situation, weil möglicherweise der dusselige Fleischwolf, durch den immer dieses Spritzgebäck durchgedrückt wird, verstopft, der Teig ist irgendwie wahlweise zu flüssig oder brüchig oder was auch immer. Du, da liegen die Nerven blank. Weihnachtsbäckerei ist kein Spaß. Allerdings, vielleicht, ich habe ein bisschen die Hoffnung, vielleicht versuche ich mir dieses Jahr die Weihnachtsbäckerei wieder ein bisschen zurückzuholen, weil ich habe ja lange so Foodstyling gemacht und das heißt, da geht der Quatsch im Sommer, im Frühjahr musst du irgendwelche Weihnachtsstrecken fotografieren.
Ja, du arbeitest ja eigentlich immer ein halbes Jahr versetzt.
Ja, du musst dann halt gucken, wie du im November irgendwie an Spargel kommst und so weiter.
Also bei der Küchenschlacht, da vertun die sich gerade die ganze Zeit.
Nein.
Weil die ganze Zeit vergessen. Da ist gerade die Phase, wo die Michelin-Sterne vergeben wurden. Und da wird gerade die ganze Zeit Christoph Rüffer als, er wurde gerade mit 3 Sternen ausgezeichnet. Wo ein Teil, viele wissen natürlich nicht, wenn diese Sterne, ist ja auch scheißegal eigentlich. Aber dann komme ich und sage, Leute, ihr tut die ganze Zeit so, als wäre schon Kürbiszeit. Dann müsst ihr auch so tun, als wäre Christoph Rüffer von einem halben Jahr ausgezeichnet worden. Ihr macht, also das ist ja, oh, ja, jetzt ist ja dann schon Herbst. Das ist ja ein tolles Gericht für die Zeit jetzt.
Oh.
So, das ist, das.
Ich bin sehr froh, dass wir das im Storytelling, also sondern, also ich musste halt einfach nur gucken, dass auf dem Teller dann halt im April Rosenkohl
liegt. Nee, und wir produzieren ja zum Glück auch sehr zeitnah hier bei Umamiton, genau, weil darauf hätte ich auch gar keinen Bock, mich dann die ganze Zeit.
Weil du kommst halt auch einfach an das gute Zeug nicht so richtig dran. Und es sorgt dafür, dass du halt unter anderem im Hochsommer wirklich gerade in so einer Hitzewelle stehst du in einer nicht klimatisierten Küche und versuchst dir einen Mürbteig wahlweise zusammenzukneten oder auszurollen oder den irgendwie sauber auszustechen.
Ich hab schon gar keinen Bock mehr,
Julia. Irgendetwas mit Kuvertüre zu machen. Ich sag's dir, du gehst
und
abends
in der
nach Hause.
Zeit kannst du auch nicht bei Miros einfach bestellen als Backup.
Und ich sag's dir, du gehst nach Hause und hast echt einen Kaffee auf und dann hast du halt auch wirklich diese Unmengen, also kommt dann vom Shooting, bleiben dann halt irgendwie Kekse übrig. So, und dann versuchst du halt mal irgendwie im Hochsommer Vanillekipferl ans Volk zu bringen. Geht so. So, und dann kommt halt irgendwann der Advent und alle sind so auf, ah, oh, lass zum Plätzchenbacken treffen. Und ich denk, lass mal kurz nachdenken. Nein, danke. Und ich glaube, weil ich habe das Foodstyling ja netterweise hinter mich gebracht. Ich glaube, ich hole mir das dieses Jahr vielleicht zurück, weil ich habe echt ein paar nette Rezepte geschrieben, schon irgendwie vor 100 Jahren für den Stadtanzeiger. Da sind ein paar echt schöne Sachen dabei. Und ich freue mich immer, wenn das quasi ein Staple wahlweise bei meiner Schwester oder bei Freundinnen geworden ist.
Ich komme dann einfach mit einer anderen Dose zu dir, weil Stand jetzt wird es an Weihnachten noch nicht die Backofensituation geben und auch nicht in der Weihnachtszeit.
Anke, wir machen Plätzchen.
Ich sehe es jetzt gerade realistisch als erstes Quartal 2026. Das wird sich aber noch zeigen, die Küchensituation.
Aber Anke, ich sag von vornherein, es kommt nicht jeder mit zwei Rezepten. Jeder hat maximal ein Rezept.
Nee, ich möchte gar nicht mitmachen. Ich möchte nur die Kekse.
Okay, alles klar. Nö, das kriegen wir hin.
Ich möchte gar nicht.
Es wird
nicht
mehr als ein Rezept
am Tag. Ich möchte gar nichts dazu tun, aber ich weiß ja, dass man an so einem Tag auch immer so viel herstellt, dass man denkt, wo soll man damit hin?
Ja.
Zum Beispiel zu mir. Das wäre für mich vollkommen okay.
Und ich habe ein sehr gutes Rezept für so Macadamia-Nuss und also Macadamia-Nuss, ja, Kissen, weiß ich nicht, Plätzchen, die sind sogar mürbe. Und eins aus so Marzipankissen heißen
ja,
die.
Ist gut. Bevor wir euch jetzt entlassen in die Hausaufgaben.
Mhm.
Ich habe das irgendwie, manchmal vergesse ich das, aber man muss es ja sagen, Leute, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt,
oh ja,
dann abonniert uns bitte, danke, das würde uns wirklich sehr freuen. Ihr könnt uns auch bewerten auf einigen Plattformen, wir freuen uns immer mega krass, wenn ihr Folgen kommentiert, das kann man zum Beispiel auf Spotify machen, da kommentieren wir auch eigentlich oft zurück und ihr könnt uns Themen reingeben, ihr könnt uns entweder in die DMs sliden, auf Instagram uns schreiben oder eine Mail an mail@umamitown.de. Und wir haben in der letzten Folge schon ein Mutti-Rezept gehabt und wir machen damit einfach weiter, weil Mutti-Rezepte sind, ich habe ja auch gesagt, es wird so ein entweder vollgefetteter oder handgeschriebener Zettel sein. Es war natürlich ein vollgefetteter Zettel und in unserem Fall jetzt, es ist ein handgeschriebener Zettel von deiner Mutter.
Selbstverständlich. Und zwar nehmen wir euch bereits mit in den Adventsplätzchenteller. Allerdings ist es, also die Plätzchen tragen den Namen Zimtwaffeln. Also sie werden in so einem
Herzchenwaffeleisen.
Nee, es ist, also man kann die auch auf jeden Fall in so einem Herzchenwaffeleisen backen.
Nicht in einem belgischen, glaube ich.
Nee, auf keinen, ja, aber kann man,
da
also
sind
wahrscheinlich
die Furchen vielleicht nicht. Ja.
Also ich würde ein Waffeleisen nehmen, was nicht so ganz tiefe Einkerbungen hat. Und meine Mutter hat eben so ein Waffeleisen, da kommen quasi Waffeln raus, die sind viereckig und auf jeder Waffel ist so ein florales, ein Blumenmotiv ein. Ja, wie bei ganz feinen Leuten. Und die sind sehr, sehr flach. Und dieser wilde, verrückte Zimtwaffelkeks, ich finde, dass der ist auch wieder so, der ist so ganz humble. Du siehst den und denkst dir, das ist halt ein, da ist kein Streusel dran, da ist keine Kuvertüre dran.
Aber dafür kannst du dann 10 davon essen.
Dafür kannst du da A, 10 von essen und B, das ist einfach so ein richtig geiler, das ist ein ganz knuspriger Keks. In der Mitte ist der aber auch so geil, butterig, mürbe, wie ein bisschen Shortbread, nur halt in viel, viel flacher. Und dann kommt halt genau so eine ganz warme, wohlige Zimtnote um die Ecke. Und das ist so ein Keks, wo du am Anfang denkst, na, was soll ich denn damit? Und auf einmal erwischst du dich dabei, wie du nach dem 5. greifst.
Mhm.
Und ich finde auch, wir haben ja von vornherein gesagt, das ist die große Muckelfolge hier. Es wird ordentlich einer weggemuckelt. Die nette Zimtwaffel ist ein Keks, den du nicht zwangsläufig nur im Adventsplätzchenteller haben musst, sondern das ist ein Keks, den kannst du dir hier mal schön zum Pumpkin Spice Latte reinziehen. Mhm. Wenn du dich irgendwie schön mit einer Decke auf der Couch und hast eine große Tasse Tee in der Hand und was weiß ich, es regnet gerade, so richtig schön November-Ussel und dann einfach mal so ein kleiner Zimtkeks und eine Tasse Tee, ist doch genial. Also ich müsst nicht bis zum Advent warten, um diese Kekse zu backen.
Und ich stelle mir auch vor, wenn man jetzt nicht dieses Mutti-Waffeleisen von deiner Mutter hat, dass man wirklich einfach sich so kleine Kugeln rollt und in einem Herz Waffeleisen in jedes Herz eine Kugel reinlegt und noch eine in die Mitte.
Ich muss über in meiner Erinnerung ist dieser Teig, ist der flüssig? Ich muss das Rezept gleich nochmal überprüfen, aber ich glaube nicht, dass der Teig, ich weiß gar nicht, ob man Kugeln abdrehen kann. Ich muss Muttis Handschrift entziffern.
Interessant.
Aber es funktioniert auf jeden Fall auch in anderen Waffeleisen. Und ich würde aber empfehlen, dass es wirklich eher, also wie du sagst, das Herzchenwaffeleisen.
Was ja eins, wo die Riffel, wo die Aussparungen nicht so hoch sind.
Ganz genau. Wahrscheinlich, wo es ein bisschen flacherer, wo einfach eine flache Waffel rauskommt.
Ja, ja. Wahrscheinlich kann man es auch sehr gut, aber das, wenn es jemand hat, der uns zuhört, geil, so ein Eiswaffeleisen.
Oh ja, so ich glaube, das wäre perfekt.
Ja, das richtig
also,
gut.
Also von daher wird die Hausaufgabe extrem muckelig. Es gibt Zimtwaffeln. Und nicht Zimtwaffel als Waffel, sondern Zimtwaffel als Plätzchen.
Und eigentlich haben wir in dieser Folge auch schon ein bisschen vorausgeblickt auf die nächste Woche, weil wir bleiben jetzt herbstlich. Wir bleiben muckelig. Wir haben eben schon Nüsse geröstet und fanden das einfach richtig schön. Und deswegen wird einfach in der nächsten Folge weiter geröstet. Wir werden uns in der nächsten Folge der Walnuss widmen. Das wird gemütlich.
Es wird extrem nussig.
Es wird extrem nussig und es wird auch ein bisschen feist.
Mhm.
Und darauf freue ich mich. Tschüss, Jule.
Tschüss, Anke.